HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Viele haben es vermisst während der Corona-Zeit. Heute nun findet das Fest der Hessen wieder statt. Es ist der 60. Hessentag, diesmal in Pfungstadt. Der erste, der war einst dazu da, auch Vertriebene und heimische Hessen zusammenzubringen und das Bundesland zu einen. Das war ja erst 1945 gegründet worden und da waren viele Menschen vereint, die vorher weniger miteinander zu tun hatten. Unser Reporter Raphael Stübig ist dort unterwegs in Pfungstadt und vor allem hat er auch bei den Eröffnungsfeierlichkeiten zugeschaut und das hat er meinem Kollegen Dirk Wagner so geschildert.
Ja, ein Wahnsinnswetter spielt natürlich auch mega mit blauer Himmel, Sonnenschein. So ein bisschen Lüftchen geht, aber das tut hier überhaupt keinen Abbruch. Also die Hessentagstraße wird jetzt auch immer voller und auch die ganzen Veranstaltungsbereiche hier auf dem großen Festgelände im HR-Treff auch schon fast alle Plätze bei der Live-Show besetzt. Und drüben die Ausstellung Natur auf der Spur, die heute Vormittag schon eröffnet wurde, habe ich mir auch schon angesehen. Auch da ist jede Menge los. Da waren schon Pfungstädter Schulklassen heute früh, haben ein Rätselrennen gemacht mit Stempelkarten. Also es läuft besser, könnte der Start des Hessentags eigentlich kaum sein.
So, wenn ich jetzt noch nie auf so einem Hessentag war, warum soll ich da unbedingt hinkommen?
Ja, einfach weil es ein schönes Fest ist, zunächst mal mit ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungsbereichen. Es gibt Ausstellungen, es gibt Mitmachaktionen, es gibt Live-Musik, Konzerte, eben hier Live-Übertragungen mal zu sehen, hautnah, wie Fernsehen gemacht wird. Aber man kann natürlich auch die Landesregierung zum Beispiel hier live erleben. Es werden Fraktionssitzungen öffentlich abgehalten und natürlich gibt es auch ganz viel Programm für Kinder, Jugendliche. Nicht zuletzt zum Beispiel hier ein Sportfestival, das auch schon sehr gut besucht ist. Mit einem Ninja-Warrior-Parcours. Also da braucht es Kraft, Kondition und Ausdauer. Ich habe mich noch nicht rangewagt. Werde ich an den Tage bestimmt auch mal machen.
Das ist ja auch der erste Hessentag seit Beginn der Corona-Pandemie. Da gab es eine lange Pause. Spielt das auch eine Rolle, vielleicht auch bei der Stimmung?
Ja, ich glaube schon, zumindest hier heute beim Auftakt. Man merkt es schon, ich schaue überall wirklich in fröhliche, strahlende Gesichter. Nicht nur, weil das Wetter schön ist, sondern weil die Leute sich, glaube ich, wirklich wieder freuen auf dieses Landesfest, auf das Größte, auf das Älteste in Deutschland, wo einfach wirklich viel geboten ist. Und bei der Eröffnungsrede eben auf der Bühne hat Boris Rhein auch gesagt, wir sind die nächsten Tage alle Pfungstädterinnen und Pfungstädter. Und der auch nochmal die Bedeutung dieses Landesfestes hervorgehoben hat, was ja entstanden ist in der Zeit nach dem Krieg, wo Hessen ja ein Kunstgebiet war, entschieden von den Siegermächten, ihr seid jetzt das Land Hessen und dieses Fest schafft einfach ein Wir-Gefühl und das inzwischen ja 60 Jahre lang.
Sagt Raphael Stübig, unser Reporter in Pfungstadt. Er hat uns über die Eröffnung des Hessentags berichtet. Es kam sehr überraschend. Der Reifenhersteller Goodyear will am Werk in Fulda die Hälfte aller Stellen streichen. Das sind immerhin 550 Arbeitsplätze. Das hat das Unternehmen in einer Betriebsversammlung verkündet. Hören Sie dazu das Gespräch von Doris Renke mit hr-Info-Reporterin Katinka Mumme. Sie hat vor dem Tor des Unternehmens ein paar Mitarbeiter befragt.
Also viele wollten einfach nichts sagen. Die sind vorhin beim Schichtwechsel zügig rein oder rausgelaufen und haben mit mir nicht geredet. Aber einige haben dann doch was erzählt und da spürt man wirklich vorwiegend die große Sorge, die die Mitarbeitenden hier haben. Ein Arbeiter meinte, er hat wirklich Angst und es ist auch einfach eine Unsicherheit da, was jetzt mit seinem Leben passiert. Und ein anderer meinte, er ist schon 37 Jahre hier am Werk eingestellt und der macht sich auch große Sorgen, vor allem weil wohl die Einstellungslage gerade überall schlecht sei.
Es hieß ja, diese Stellenstreichungen wären überraschend gekommen. War das für die Beschäftigten auch so? Wie reagiert denn der Betriebsrat?
Also es war wohl sehr überraschend. Ein Arbeiter heute Morgen war richtig sauer. Er meinte, er hätte von diesem Stellenabbau hier durch die lokalen Nachrichten erfahren. Und da meinte er, das geht halt einfach gar nicht. So könne man mit seinen Angestellten nicht umgehen. Der Betriebsrat hat jetzt schon mehrere Betriebsversammlungen immer zum Schichtwechsel eingerufen, damit man quasi doch alle Arbeiter irgendwie benachrichtigen kann. Und mir wurde erzählt, heute Morgen bei dieser Betriebsversammlung wären sogar Security-Leute extra angeheuert gewesen, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber Tumulte gab es nicht. Es war laut den Arbeitern sehr kurz und auch nicht so richtig viel informativ.
Wieso muss dieser Stellenabbau denn eigentlich sein? Wie wird das begründet?
Also Goodyear sagt, sie müssen Geld sparen, sogenannte Strukturkosten senken, also die Ausgaben quasi innerhalb des Betriebs, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn auch der Reifenbetrieb spürt die Folgen der Inflation, der Pressesprecher hat uns gesagt, sie sehen eine sinkende Nachfrage, vor allem weil sich die Verbraucher teure Produkte wie Reifen einfach nicht mehr leisten können. Deshalb sei die Entscheidung schwierig, aber notwendig. In Hanau, das ist das zweite hessische Werk, werden aber übrigens keine Stellen abgebaut.
Wie geht es denn jetzt dann in Fulda weiter?
Ja, die Arbeiter wissen das nicht. In ein paar Wochen sollen Geschäftsführer aus Amerika kommen. Laut Goodyear stehe man noch ganz am Anfang. Die haben noch keinen Zeitplan gesetzt, aber heute Morgen in der Betriebsversammlung sei wohl der Zeitpunkt Ende 2024 als Entscheidung gefallen. Die Verhandlungen laufen jetzt zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat an. Sie wissen aber schon, dass diese 550 Stellen, die abgebaut werden sollen, in der Produktion sein sollen.
Goodyear in Fulda baut Stellen ab, Schock und Verunsicherung, vor allem bei den Mitarbeitern. Katinka Mumme war für uns vor Ort. Mehr als 20 Jahre lang hat er Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Jetzt ist ein ehemaliger Grundschullehrer und Schulleiter aus Hersfeld-Rotenburg zu 7 Jahren Haft verurteilt worden und mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das hat das Landgericht Fulda heute entschieden und hr-Info-Reporter Daniel Kätner hat den Prozess für uns begleitet. Daniel, der Angeklagte, ist in 93 Fällen schuldig gesprochen worden. Von wie vielen Opfern reden wir da überhaupt?
Ja, der Angeklagte soll sich an 32 Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Zu diesem Ergebnis ist das Gericht heute gekommen. Genauere Infos zu den Opfern, die sind nicht bekannt. Das hat damit zu tun, dass man die Opfer schützen will. Was man aber weiß, es sind auch Kinder im Grundschulalter dabei. Die Taten hätten sich bei Chor- und Jugendfreizeiten, bei Klassenfahrten und im Schwimmunterricht ereignet.
Und was soll der Angeklagte genau gemacht haben?
Also das, was der Richter heute vorgelesen hat, das ist schon heftig. Um es ein kleines bisschen allgemein zu formulieren, der Angeklagte soll die Kinder unter anderem an ihren Geschlechtsteilen berührt haben. Es sei auch zu Oralverkehr gekommen, sagte der Richter heute. Und das Ganze soll der Angeklagte dann auch mit seinem Handy gefilmt haben. Was mich schockiert hat, manche Kinder und Jugendliche wissen womöglich gar nicht, dass sie Opfer geworden sind, sagte der Richter heute. Denn der Angeklagte habe sich auch an Kindern vergangen, die teilweise geschlafen haben.
Was ist das überhaupt für ein Mensch? Wie hat der Angeklagte auf dich gewirkt?
Also der Angeklagte, der war sehr ruhig und ich hatte das Gefühl, dass er genau weiß, was er gemacht hat, ja, und dass er auch weiß, dass das nicht richtig war. Der Richter hat dann auch gesagt, dass der Angeklagte im Prozess sehr kooperativ war und die Taten bereut habe. Trotzdem bleibt er eine Gefahr für die Allgemeinheit, das hat der Richter klipp und klar gesagt. So etwas könnte wieder passieren und ja, deshalb kommt der Angeklagte nach seiner Haftstrafe in die Sicherungsverwahrung. Also es geht ja nicht mehr darum, ihn für das zu bestrafen, was er gemacht hat, sondern er ist so gefährlich, dass man ihn nicht mehr rauslassen möchte.
Daniel Kätner über das Urteil in Fulda im Prozess gegen einen Schulleiter, der zu 7 Jahren Haft verurteilt worden war, mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen Kindesmissbrauchs in 93 Fällen. Organspenden retten Leben. Das ist ein Fakt und die Bereitschaft dazu, die ist auch zumindest theoretisch bei vielen Menschen da. Rund 80% laut einer aktuellen Studie. Trotzdem sind die Zahlen der Organspenden in Hessen zurückgegangen. Unsere Reporterin Milena Pieper war für uns in der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim, dem Zentrum für Herztransplantationen in Hessen.
Moderne Bildschirme mit Herzkurven, Schläuche mit Infusionen und Pflegekräfte in hellblauen Kitteln. Die Intensivstation der Kerkhoff-Klinik. Hier hat auch Feti Samangör nach seiner Herztransplantation gelegen. Das ist jetzt 2 Monate her. Heute ist der 47-Jährige zur Untersuchung auf einer anderen Station und vor Aufregung klopft sein Herz schnell. Die Pflegerin redet ihm gut zu, als sie das Blutdruckmessgerät anlegt.
Das schafft das neue Herz ist gesund.
Ja, ich
Daran muss Feti Samangör sich erstmal gewöhnen, weil er so lange mit einem kranken Herz gelebt hat. Schon als er 18 war, wurde festgestellt, dass er herzkrank ist. Anfang des Jahres erholte er sich dann nach einer Grippe nicht wieder und musste ins Krankenhaus.
Haben gesagt, sie müssen bleiben, bis sie ein Spenderherz haben, sonst sterben sie halt. Und da war es mir klar, okay, das war so traurig und habe mir halt dann sehr viele Gedanken auch über den Tod gemacht in dem Moment.
Samangör hatte Glück, nach 3,5 Monaten gab es ein passendes Herz. Die Transplantation verlief gut, aber noch spürt er die Schmerzen in der Brust.
Das erinnert mich immer wieder, dass ich eine Operation hatte, dass ich ein neues Herz habe.
Das neue Organ zu akzeptieren, dabei unterstützt die Psychokardiologin Bettina Hamann. Denn gerade Herzkrankheiten sind eng mit der Psyche verbunden und es kommen viele Fragen auf.
Sorgen darüber, ob mit dem Organ auch bestimmte Persönlichkeitszüge oder Wesenszüge des Spenders transplantiert werden, was natürlich nicht der Fall ist. Aber diese Sorgen müssen wir besprechen und auffangen.
Wolfgang Schlegel aus Hessisch-Lichtenau in Nordhessen ist davon weit entfernt. Noch immer wartet er auf ein neues Herz. Der 67-Jährige ist schon viele Jahre herzkrank.
2019 bin ich dann 6-mal oder 7-mal sogar einfach umgefallen. Und wenn der Defi nicht gewesen wäre, tja, dann wäre Schluss.
Genau wie Feti Samangör kam er mit höchster Dringlichkeit auf die Warteliste. Da steht er jetzt seit 3 Jahren. Zur Überbrückung hat Schlegel ein Kunstherz bekommen und trägt deshalb eine kleine Umhängetasche mit den Akkus mit sich. Inzwischen hat er in jedem Zimmer im Haus ein Telefon, um den möglichen Anruf für ein Spenderherz nicht zu verpassen, wenn er kommt.
Es kann heute passieren, es kann morgen passieren, es kann vielleicht auch erst in 2-3 Jahren passieren, ne? Weil eben zu wenig Spender da sind.
Das erlebt Herzchirurg Jong-Hun Choi in der Klinik in Bad Nauheim jeden Tag.
Aktuell transplantieren wir etwa 10 Herzen im Jahr hier in der Kerkhoff-Klinik. Um allein den Bundesdurchschnitt zu erreichen, müssten wir eigentlich etwa 25 Herzen im Jahr transplantieren. Aber selbst mit 25 Herzen sind wir immer noch unterschwellig. Wir bräuchten wahrscheinlich eher 30 bis 40 Transplantationen im Jahr, um all unsere schwerkranken Patienten zeitnah versorgen zu können.
Doch wie bei allen Organen gibt es zu wenig Spender. Und für Herzpatient Wolfgang Schlegel wird das Warten jeden Tag schwieriger.
Spenderherzen dringend gesucht. Milena Pieper hat uns über 2 Fälle an der Herzklinik in Bad Nauheim berichtet, der Kerkhoff-Klinik. Der 2. Juni ist der 20. Jahrestag der Raumsonde Mars Express. Grund genug für die ESA im Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt zu feiern. Schließlich hat die Raumsonde schon so einiges über den Mars an Erkenntnissen zutage gefördert. Unter anderem über die Oberfläche und die Atmosphäre dort. Mike Markloff, was wird da genau gefeiert?
Ja, Mars Express war die erste europäische Mission zu einem anderen Planeten und sie hält bis heute an, was sich vor 20 Jahren keiner so richtig bei der ESA vorstellen konnte. Die ursprüngliche Missionsdauer war für ein Marsjahr, also etwa 2 Jahre auf der Erde angesetzt. Laut ESA ist die Mission aus vielen Gründen wichtig. Sie beweise Europas Fähigkeit, interplanetare Missionen zu betreiben. Mars Express war der erste Satellit, der Eis und Wasser an den Marspolkappen nachweisen konnte.
Und welche Rolle wird Darmstadt in den Zukunftsplänen der ESA spielen?
Ja, Darmstadt bleibt Europas Tor zum Weltraum. Von hier aus werden die Satelliten und Missionen kontrolliert und durchgeführt. Es gibt hier 270 feste Mitarbeiter und bis zu 600 von Vertragspartnern, die also eben hier von Darmstadt aus die Satelliten steuern. Ja, und dann gibt es viele Unternehmen auch in der Region, die eng mit der ESA kooperieren und auch die Hochschule Darmstadt zum Beispiel. Und da der Mars und auch viele Geheimnisse des Weltalls weiter erforscht werden wollen, bleibt Darmstadt ein sehr wichtiger Standort für die europäische Raumfahrt.
Wie geht es mit der Mars-Mission der ESA weiter? 20 Jahre nach dem Start des Mars-Express feiert Darmstadt das Ereignis. Und wir haben gehört, dass der Standort wichtig bleibt. Mike Markloff hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Weitere aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.